Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Mein heutiger Gesprächspartner im Intermezzo ist der deutsche Bariton Holger Falk. Er ist Opernsänger, er ist Liedinterpret, er singt in Opernhäusern und Konzerthäusern auf der ganzen Welt, ist Spezialist für zeitgenössische Musik. Im Vorjahr hat er einen großen Hans-Eisler-Zyklus abgeschlossen mit insgesamt 4 CDs, der auch mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Jetzt ist eine neue CD erschienen, eine ganz interessante Venedig-CD. Und wir sitzen hier im Arbeitszimmer von Holger Falk an der Grazer Musikuniversität. Hier hat er seit dem Sommersemester 2019 einen Lehrauftrag für Liedinterpretation, Oratorium und Aufführungspraxis zeitgenössischer Musik. Das ist ganz neu geschaffen worden und auch das gibt viel her für ein Gespräch. An Themen wird es uns nicht mangeln. Herr Falk, ich freue mich, dass Sie mein Gesprächspartner sind.
Danke für die Einladung.
Beginnen wir vielleicht einmal mit dem größten Brocken, sage ich jetzt einmal, mit dem Hans Eisler, weil mit dem haben Sie sich in den letzten Jahren doch sehr, sehr intensiv beschäftigt. Sie haben 4 CDs herausgegeben, 4 Lied-CDs mit insgesamt 160 Liedern, habe ich gelesen. Jetzt klingt das einmal wahnsinnig viel, 160 Lieder, und dabei ist es doch nicht einmal die Hälfte dessen, was Hans Eisler im Laufe seines sehr schaffensreichen Lebens geschaffen hat, nämlich das waren 500 Lieder ungefähr. Wie sind Sie denn so an diese Auswahl herangegangen? Was war Ihnen da wichtig?
Also der Steffen Schleiermacher, mein Pianist und ich, wir haben eigentlich aus diesem Riesenmaterial eine stattliche Anzahl von Liedern ausgewählt, die wir für qualitativ sehr hochwertig halten und gleichzeitig die Eislers 4 Schaffensperioden abbilden. Sprich, die erste ist sein Jugendwerk und die Schönberg-Zeit. Er war ja Schüler von Arnold Schönberg und hat da auch zwölftönig komponiert. Das klingt teilweise wie Webern. Dann gibt es die zweite Schaffensperiode, das ist die der Weimarer Republik. Das ist die Phase, wo er hochpolitisch tätig war, wo er mit der Schönberg-Tradition, sage ich mal, gebrochen hat. Er fand es viel zu bourgeois und er wollte für die Menschen schreiben. Er wollte politisch was bewirken mit seiner Musik, hat Brecht kennengelernt und sie haben wirklich da ein kongeniales Team gebildet. Dann gibt es die Zeit des Exils. Also 1933 musste er als Jude und Kommunist natürlich sofort abhauen. Er war in Dänemark, in Frankreich, bis er in den USA gelandet ist mit mehreren Zwischenaufenthalten in Mexiko, weil er es eben so leicht nicht sich in den USA niederlassen konnte. Und was für uns jetzt besonders interessant war, das Hollywooder Liederbuch. Das ist eine Sammlung von ungefähr 50 Liedern, die er in den Anfang 40er Jahren dort komponiert hat, als Ausdruck seiner inneren Einsamkeit, als deutschsprachiger Künstler in diesem amerikanischen Exil, das doch so ganz anders ist, als er das gewohnt war. Und dann die vierte Epoche, um es abzuschließen, die vierte CD handelt dann von der Zeit in der DDR, wo er nach dem Exil zu einer Art Staatskomponist geworden ist. Er hat die Hymne komponiert und dort allerdings auch sehr resigniert ist mit dem real existierenden Kommunismus und eigentlich so eine gewisse innere Immigration gesucht hat.
Jetzt haben Sie das schon umrissen, dieser Lebensweg vom Hans Eisler, der ist ja wahnsinnig dicht und immer wieder von Vertreibung geprägt. Also als Jude musste er vor den Nazis fliehen, in Amerika musste er dann fliehen, weil er Kommunist war, also ist in der McCarthy-Ära vertrieben worden, wollte dann wieder zurück nach Wien, ist aber dann doch, ist nach Wien und in Paris war er auch eine Zeit.
Er hat seinen österreichischen Pass nie aufgegeben.
Inwiefern spiegelt sich denn auch dieses ganz unstete Leben, vielleicht auch dieses immer wieder eine Suche nach einer Heimat, vielleicht auch nach einer musikalischen Heimat, inwiefern spiegelt sich das in den Liedern auch wieder?
Also ich finde ja, dass Eisler seine musikalische Heimat doch ziemlich gefunden hat. Ich glaube, das ist eine, selbst wenn er mit der Schönberg-Zeit damals gebrochen hat, das war ein wesentliches Element für ihn, seine eigene Klangsprache zu finden. Also was Eisler, finde ich, sehr auszeichnet musikalisch ist, dass er jemand ist, der komplex komponieren kann, aber bewusst sehr reduziert. Also man merkt es bei den Liedern, dass da ist wirklich keine Note zu viel. Er versucht immer, den Text in den Vordergrund zu rücken und auch in den Text einzugreifen. Also er ist, ich glaube, es gibt fast keine Lieder, wo er nicht irgendwas umgestellt hat. Auch Brecht hat gesagt, also dem Eisler kann er immer vertrauen. Und selbst Brecht, der ja sehr genau war mit seinen Texten, hat dem Eisler erlaubt, dass er in seinen Versen herum operiert. Aber die, sag ich mal, diese Heimat, Losigkeit, die er so in seinem reellen Leben durchlitten hat, sage ich jetzt mal, die finde ich so in seiner Musik, also formal nicht. Ich würde sogar sagen, er hat in seinen Liedern eine Art Heimatersatz gefunden und konnte sein reiches Gefühlsleben doch sehr klar und direkt und stark ausdrücken.
Warum wird um Eisler heute immer noch ein Bogen gemacht? Es hat eigentlich nie eine Zeit gegeben, wo Eisler en vogue war, wo man wirklich viel von ihm gespielt hat. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also Eisler wurde eigentlich nur immer in bestimmten Gruppen verehrt und viel gespielt. Im Westen waren das eher so die linken Gruppierungen, Studentenbewegungen und so weiter. Und natürlich im kommunistischen Osten war er doch sehr geschätzt, sagen wir mal, wenn auch nicht alles von ihm im Osten auch gespielt werden durfte. Also er wollte ja eine Oper auch schreiben, diese Faustoper, da hat man ihm dann nahegelegt, dass er möge das doch sein lassen, weil er sich erlaube, den Goethe-Text zu verändern, was ja schon gar nicht geht. Ja, also es ist wirklich, diese Eingriffe haben ihn sehr erschüttert auch.
Aber in Wirklichkeit war es, weil er zu kritisch war und ein zu kritischer Umgang mit dem System.
Ja, das ist ein bisschen ambivalent beim Eisler. Also wie gesagt, er hat sogar auch eine Stalin-Hymne oder so verfasst, was er eigentlich gar nicht geht, irgendwie würde man heute denken. Aber er war doch schon auch enttäuscht vom real existierenden Kommunismus. Also von dieser, er hat doch die Freiheit in den USA sehr geschätzt. Auch wenn er das kulturelle Leben dort nicht gut fand und vor allem der enorme Kapitalismus, das ist ja nicht seine Welt gewesen, aber die Freiheit der Gedanken, die schöpferische Freiheit, das war ihm doch sehr wichtig und das war in der DDR natürlich dann wieder ganz anders. Ja, da wurde reglementiert. Da gab es eine Zensur. Aber im Westen ist es dann doch so, wenn du eine DDR-Hymne komponierst, dann wirst du sofort abgestempelt, ist klar.
Jetzt kann man sagen, Eislers Musik war immer eine funktionale Musik, eine angewandte Musik, eine nicht ganz zweckfreie und oft sehr politisch aufgeladene Musik. Wie ist das denn, wenn man das singt und wenn dieser Kontext wegfällt? Wie geht man an das Ganze heran? Vielleicht auch am Beispiel dieser DDR-Hymne, die Auferstanden aus Ruinen, die Sie ja auch auf Ihrer CD drauf haben.
Dazu kann ich Ihnen eigentlich eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten einen Liederabend, ich glaube, das war vor 2 Jahren oder so, bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Und da habe ich dann als Zugabe Auferstanden aus Ruinen gesungen. Und ich habe den Leuten gesagt, sie mögen doch mal zuhören, nicht aus dem Kontext der DDR, sondern aus dem Kontext heraus, dass hier ein Flüchtling zurückkommt in seine Heimat und wirklich voller Hoffnung ist, dass er jetzt ein neues, gerechtes Deutschland erblühen lassen könnte mit seiner Arbeit. Und wenn man das so singt, aus dieser Hoffnung heraus und aus dieser Berührtheit damit, dass der Faschismus zu Ende ist und dass man wirklich was Neues, Schöneres erblühen lassen kann, dann klingt dieses Lied unglaublich herzergreifend. Und das merke ich, ich habe es mittlerweile öfter gemacht, das merke ich immer im Publikum. Jetzt war es in Ludwigsburg aber so, dass dann plötzlich ein Mann aufgestanden ist und also sehr lautstark protestiert hat, also man könne doch das jetzt nicht machen, dass man das System von Hohenschönhausen, ja, das ist, wo dieses politische Gefängnis in Berlin stand, dass man das jetzt hier so verniedliche durch sowas. Und daraus entspann sich dann wirklich eine sehr interessante Diskussion. Und Ich persönlich bin ja der Meinung, dass man, wenn man diese Klischees wegnimmt und wirklich einmal, jetzt wie ich es vorhin beschrieben habe, die Entstehungsgeschichte dieses Liedes auch so anschaut, wie ne, dieser Exilant, dass man dann eigentlich, und das kann die Kunst kann einen Kontext kreieren und verändern. Und man kann das natürlich immer alles politisch betrachten, aber eigentlich ist er doch auch ein Mensch mit seinen ganz natürlichen, einfachen Bedürfnissen und Gefühlen und Sehnsüchten, und die drücken sich eben auch in dieser Musik aus.
Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig. Wir zwingen sie vereint, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schien wie nie über Deutschland scheint, über Deutschland scheint.
Dann kann man die Hymne nicht schmettern, sondern sehr gefühlvoll vortragen.
Das ist ein sehr gefühlvolles Lied, das einfach davon spricht, dass nie wieder eine Mutter weinen soll um ihren Sohn. Dass man aus diesen Ruinen ein Land aufbaut, in dem es gerecht zugeht, in dem es keine Kriege mehr gibt, in dem die Feindschaft zwischen den Völkern begraben wird. Und Deutschland einig Vaterland, heißt es immer. Deshalb hat dann die DDR-Führung nach dem Mauerbau auch verboten, den Text zu singen. Ja, also da haben wir in Deutschland die kuriose Situation gehabt, dass man im Westen eine Hymne hat, wo man die ersten zwei Strophen nicht singen darf. Ja, Deutschland, Deutschland über alles. Und im Osten hatte man eine Hymne, wo man überhaupt keinen Text singen durfte. Also das war eigentlich sehr skurril, ja.
Holger Falk, Sie unterrichten hier an der Musikuni Graz Liedinterpretation, Oratorium und Aufführungspraxis für zeitgenössische Musik. Liedinterpretation und Oratorium hat es davor schon gegeben. Diese Aufführungspraxis für zeitgenössische Musik ist was ganz Neues, ist quasi erst jetzt mit Ihnen gekommen. Warum ist es denn wichtig, dass es für zeitgenössische Musik, für Sänger eine eigene Aufführungspraxis-Studienlehrgang gibt?
Also wir setzen uns hier in den Masterstudiengang mit der Musik der letzten 70 Jahre auseinander. Wir haben den Studiengang jetzt erstmal, ist jetzt ganz frisch. Ja. Also es gibt bisher in Graz den Studiengang Performance Practice in Contemporary Music Instrumental. Das betreut hier das Klangforum Wien. Die haben eine Gemeinschaftsprofessur. Das sind meine Ansprechpartner, meine Kollegen sozusagen in dieser Schiene zeitgenössische Musik, und wir haben sehr viele gemeinsame Projekte vor zwischen Sängern und den Instrumentalisten. Und diese Aufführungspraxis ist im Prinzip ein offenes Feld. Also so habe ich das kreiert. Ich möchte, dass jeder Sänger, der das, oder jeder Studierende, der das, der diesen Master wählt, mit seinen Interessen und seinen Vorlieben an diesen Master rangehen kann. Also ich habe jetzt nicht das so vor, dass ich jedem jetzt ein bestimmtes Repertoire um die Ohren haue, das er jetzt machen muss, weil sich das gehört, sondern der eine hat vielleicht ein Faible für Stimme und elektronische Musik, der andere möchte wirklich zeitgenössische Musiktheater, Oper machen. Ein Dritter will sich mehr mit Performancekunst auseinandersetzen. Und das möchte ich schon auch möglich machen, dass so eine Vertiefung in eine Spezialisierung hinein auch möglich ist, neben einer auch grundsätzlichen Ausbildung in zeitgenössischer Vokalpraxis.
Holger Falk, Sie sind ein Spezialist in der zeitgenössischen Musik. Viele Komponisten haben sogar extra für Sie Rollen kreiert. Wolfgang Riem, Beat Fuhrer, Manfred Treuern, es sind so viele. Wie ist das gekommen, dieses spezielle Interesse jetzt auch für die zeitgenössische Musik, vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick auf Ihren Werdegang? Es hat begonnen bei Ihnen mit Klavier und Orgel. Sie waren dann eine Zeit lang in Frankfurt im Opernchor und haben dann Ihre Solistenkarriere gestartet. Und es hat hat schon immer diesen Fokus und diese Hinwendung zur zeitgenössischen Musik gegeben. Gab es da irgendwie einen speziellen Auslöser, eine spezielle Begegnung?
Eigentlich war es nicht ganz so zielgerichtet. Also ich bin ja bei den Regensburger Domspatzen lange gewesen und wollte dann eigentlich eine ganz normale Mainstream-Karriere machen. Und ich habe auch am Anfang meiner Karriere sehr viel Mozart, Rossini, Donizetti und so weiter gesungen. Und Lied war schon immer mein Lieblingsfeld eigentlich, weil ich habe einfach immer schon als 15-, 16-Jähriger bin ich vor der Dichterliebe gesessen und habe geweint einfach. Ja, das hat mich schon immer berührt. Also es ist nicht so gewesen, dass ich jetzt unbedingt zeitgenössische Musik machen wollte, aber relativ früh in meiner Solokarriere dann sind schon zeitgenössische Opernproduktionen auf mich zugekommen und was ich da gemerkt habe, ist, dass ich dort unheimlich frei agieren kann. Das heißt, sowohl vokal als auch in der körperlichen Expressivität, meinem Ausdruckswillen auf der Bühne bin ich also bei weitem nicht so reglementiert wie in klassischen Stücken. Und das hat mich sehr inspiriert. Und da habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, das möchte ich weiterverfolgen. Und dann kam das auch wirklich auf mich zu. Also es kamen viele Stücke auf mich zu. Und irgendwann habe ich dann entschieden, also ich werde eigentlich immer ein neues Stück einem klassischen vorziehen, weil es ist ehrlich gesagt ein Privileg, dass ich neue Stücke machen kann und damit auch an der Musikgeschichte mitschreiben kann.
Das haben Sie auch mit vielen Gesamteinspielungen bewiesen. Es gab Poulenc, es gab Satie, es kommt Arthur Honegger. Und jetzt ganz aktuell haben Sie eine CD herausgebracht, eine Venedig-CD, Il Gondoliere Veneziano, bei der Sie so das ganz Alte mit dem ganz Neuen auf schöne Weise vermischen. Man kann so sagen, das ist so ein bisschen Ihr eigenes Baby, weil Sie haben für dieses Projekt Sponsoren auftreiben müssen, ein Label finden müssen, Sie haben Kompositionsaufträge auch vergeben. Sie haben mit zwei Ensembles zusammengearbeitet, mit dem Ensemble Aspetto Nuovo und mit dem Elektronikduo Merzuga. Und Sie mischen alte norditalienische Canzoni oder Lieder der Gondoliere mit Einspielungen aus Venedig, mit Alltagsgeräuschen. Vielleicht erzählen Sie so ein bisschen über dieses Projekt. Wie ist das entstanden?
Ja, das war eigentlich entstand das aus einem Maskenball. Eine Freundin von mir, die mir schon öfter geholfen hat, bestimmte Projekte zu realisieren, indem sie als Mäzenin aufgetreten ist, die ist mal an mich herangetreten und hat gesagt, du, ich möchte in meinem Frankfurter Salon einen venezianischen Maskenball machen. Könntest du nicht irgendwie da was singen? Ja? Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich... Das war damals mit Gianluca Capuano, der Dirigent von Cecilia Bartoli. Und der hat gesagt, Mensch, da gibt's doch diese Liedersammlungen, die sind eigentlich relativ unbehelligt noch, diese Gondoliere-Lieder beinhalten. Und guck dir doch die mal an. Und dann habe ich die so ein bisschen durchgeforstet. Und dann haben wir daraus ein nettes Programm für diesen Maskenball da zusammengestellt und schon bei diesem Konzert habe ich gemerkt, Mensch, diese Lieder, die sind schon was Besonderes und da kann man unheimlich viel machen, die sind sehr theatralisch und dann wieder sehr lyrisch und diese venezianische Klangsprache mit diesen vielen Zupfinstrumenten, das ist einfach ganz toll. Und dann hat es aber länger gedauert, bis ich das realisieren konnte, das als wirkliches Konzertprogramm und CD-Programm zu realisieren. Auf jeden Fall habe ich dann mir gedacht, es wäre doch schön, wenn man das Venedig von heute mit diesem Venedig von vor 250 Jahren zusammenbringt, weil vieles in der Klangwelt in Venedig ja gleich geblieben ist. Wir haben ja dort, sagen wir mal, abgesehen von den Motorengeräuschen der motorisierten Boote, hast du sonst sehr viel von der Klangwelt, wie es wahrscheinlich auch schon vor 250 Jahren war. Also die Knarzen der Boote, das Wasser, die Luft, Glockenklänge, die Schreie, die Lieder der Gondoliere, die man so heute noch hört, so ja, in diesen akustischen Phänomenen, die Venedig ja so bietet. Und dann habe ich dieses Duo Merzuga kennengelernt und dann bin ich mit denen einfach nach Venedig geflogen und dann haben wir dort Klänge aufgenommen. Ich habe dann dort auch so ein bisschen A Cappella gesungen, in manchen Gässchen, in manchen Winkeln und das haben, oder in Bars. Das haben die dann alles zu so Kompositionen verdichtet, die wir dann zwischen die Liedblöcke gesetzt haben.
Und manchmal vermischt sich es auch und manchmal geht das eine ins andere über. Vielleicht an dieser Stelle hören wir ganz kurz hinein in eine Nummer, wo man das so auch hört, damit man ein bisschen einen akustischen Eindruck bekommt. Gondoliere Veneziano, das ist die neue CD von Holger Falk. Herr Falk, Sie haben in diesem Jahr noch einige Auftritte auch vor sich. So sie denn stattfinden. Es sind einige Konzerte geplant in Deutschland, in der Schweiz und auch hier in Graz gibt es am 21. Dezember noch ein Konzert mit Zeitgenossen von Scharino bis Olga Neuwirth. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Programm. Was haben Sie da zusammengestellt und wie schaut es denn aus? Wird das stattfinden überhaupt?
Also ob das stattfinden wird, steht natürlich wie alles in den Sternen. Aber so wie ich jetzt unseren Rektor verstanden habe, wird das Konzert schon stattfinden, halt ohne Publikum. Es wird aber live gestreamt werden. Das ist jetzt der aktuelle Plan. Falls sich noch was verbessert, kann es auch sein, dass wieder Publikum zugelassen ist. Das Programm, also ich bin eigentlich engagiert worden für dieses Konzert vom Klangforum Wien, weil man wollte das, im Prinzip wollte man mich natürlich auch ein bisschen vorstellen, so als neuen Professor für zeitgenössische Musik. Und da haben wir dann aus Quaderno di Strada von Scharino einige Lieder ausgewählt, die eine wirklich sehr feine Klangsprache haben. Und die Texte sind ja aus so einem Notizbuch von Scharino herausgezogen, das er so immer hat, so, ne, der, wo er immer alles Mögliche aufschreibt, was ihm gerade so auffällt. Und der zweite Teil für mich sind Lieder von Bernhard Lang, das ist ein in Graz unterrichtender Komponist auch, den sicher viele kennen, die mit zeitgenössischer Musik zu tun haben, weil er doch einer der, sagen wir, wichtigen Musiktheaterkomponisten, also Opernkomponisten von heute ist. Und der Bernhard hat vor einigen Jahren für mich mal Songbooks 2, heißt diese Sammlung, komponiert. Und jetzt hat er sie für dieses Konzert, das waren Lieder für Klavier und Stimme, und jetzt hat er sie umgeschrieben für Ensemble und Stimme. Und die werden wir da sozusagen uraufführen. Das sind zwei sehr lange Stücke. Also wer Bernhard Lang kennt, der weiß, das sind Kompositionen, die auf einer Art Loop-Technologie beruhen. Er hat immer zu mir damals gesagt, das muss klingen wie Rap, wie Rap, hat er immer gesagt. Das habe ich immer in den Ohren, weil die Aussprache des Wortes Rap so herrlich österreichisch war. Und auch diese Texte sind Fetzen, Textfetzen auch aus der Luft gegriffen. Und deshalb, finde ich, passt es eigentlich, obwohl es musikalisch sehr unterschiedlich ist zu Scharino, aber passt sehr gut dazu. Und dann gibt es noch ein Orchesterstück von der Olga Neuwirth, und zwar diese Lost Highway Suite, also aus dieser Oper Lost Highway.
Basierend auf David Lynchs
Film. Ja, die habe ich einmal gesungen, die habe ich mal in Breslau und in Warschau gemacht, diese Oper, sehr interessantes Stück. Aber da gibt es jetzt nichts Gesungenes draus, sondern das ist die Suite.
Das Konzert hier an der Grazer Musikuni findet am 21. Dezember statt. Im kommenden Jahr sind Sie dann hoffentlich im Wiener Konzerthaus auch zu Gast. Man wird sehen. Auf alle Fälle, auf CD kann man Holger Falk hören. Il Gondoliere Veneziano ist die ganz neue CD, herausgekommen bei Prospero Classics. Und Holger Falk, der Bariton, war heute mein Gesprächspartner im Intermezzo. Herr Falk, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Intermezzo. Eine Sendung von Katharina Menhofer.